Dann fangen wir an. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Ich bin Jin Gerlach, bin Mitarbeiter bei Professor Buxmann am Fachgebiet. Und ich darf ihn heute vertreten, weil er leider nicht kann. Er muss selbst einen Vortrag halten. Ja, kurz zur Wiederholung. Wir haben uns in der letzten Stunde mit Besonderheiten von digitalen Gütern befasst. Insbesondere mit digitalem Rechtemanagement. Ganz kurz in zwei Sätzen, wofür ist digitales Rechtemanagement gut? Hat sich das jemand gemerkt? Kommt schon. Okay, digitales Rechtemanagement, DRM. Ganz kurz. Zum Schutz einmal von Urheberrechten eben, von den Schaffenden, Werkschaffenden. Und zusätzlich zur Schaffung von Geschäftsmodellen für digitale Güter auf digitalem Weg. Wir haben uns dann damit beschäftigt, welche Einflüsse DRM auf den Absatz von digitalen Gütern haben kann, insbesondere der Musik. Und da haben wir die Studie gesehen von dem Gerrit Pohl, der bei uns promoviert hat. Und da kam eben raus, dass der Großteil der Befragten DRM in keinster Weise akzeptiert hat. Professor Buxmann hat da noch eine andere Studie versprochen für heute, die habe ich euch mitgebracht. Da hat der Jochen Strube, der auch bei uns promoviert hat, zugeforscht. Und der hat mithilfe einer Conjoint-Analyse, sagt euch das was? Conjoint? Ich bin auch kein Experte, aber das ist ein dekompositionelles Verfahren, bei dem ein Produkt in Teilaspekte unterteilt wird, also verschiedene Eigenschaften des Produktes. Und für jede Eigenschaft und verschiedene Ausprägungen dieser Eigenschaft wird dann ein Teilnutzen bzw. eine Teilzahlungsbereitschaft für diesen Teilaspekt ermittelt. Am Beispiel von digitaler Musik könnte man sagen, dass eine Eigenschaft eben die Qualität beispielsweise des digitalen Musikstücks ist. Und in der Studie von Jochen Strube wurde diese Eigenschaft variiert, indem gefragt wurde, ja, indem die Befragten eben einmal Musikstücke mit 320 Kilobit pro Sekunde, einmal mit 196 und einmal mit 128 Kilobit pro Sekunde bewerten sollten. Eine andere Eigenschaft war der Preis. Der wurde variiert zwischen 49 Cent, glaube ich, und 1,50. Und zusätzlich wurde eben als Eigenschaft, und das war jetzt speziell, wurde abgefragt, DRM, wie sieht es denn damit aus? Wenn wir jetzt den DRM-Schutz restriktiv bzw. gar nicht restriktiv gestalten oder ganz weglassen, wie verändert sich dann die Zahlungsbereitschaft? Ja, und mithilfe dieser Conjoint-Analyse konnten die Zahlungsbereitschaften für Produktkonfigurationen mit unterschiedlichen Ausprägungen dieser genannten Merkmale ermittelt werden, maximale Zahlungsbereitschaften. Und mithilfe dieser Zahlungsbereitschaften wurden dann Preisabsatzfunktionen geschätzt. Die sehen so aus. Ja. Klar. Ich mache es einfach aus. So besser? Gut. So. Und was man jetzt hier sieht, das sind eben die Preisabsatzfunktionen für einen Download von mittlerer Qualität. Das sind eben diese genannten 196 Kilobit pro Sekunde. Und jetzt wurde eben geschaut, wie verändert sich denn diese Preisabsatzfunktion, wenn wir den DRM-Schutz, dieses Attribut, wenn wir das variieren. Und relativ naheliegend oder selbstverständlich ist natürlich hier unten diese Kurve, die zeigt eben an, die zeigt die Nachfrage, die Preisabsatzfunktion für einen Download mit DRM an, mit strengem DRM. Darüber liegt die Preisabsatzfunktion für einen Download mit Wasserzeichen. Und vom Niveau her am größten ist die Preisabsatzfunktion am höchsten, wenn kein DRM in dem Musikstück implementiert ist. Und jetzt kann man eben sehen, wenn wir hier von so einem handelsüblichen Preis von 99 Cent ausgehen, da hat der Jochen dann ermittelt, dass die Zahlungsbereitschaft bei 99 Cent würden 98 Befragte das Stück mit DRM kaufen. Wenn das Stück nur Wasserzeichen implementiert hat, dann hätten sogar 393 Leute gekauft. Und ohne DRM-Schutz waren das Ganze 539. Und das gibt eben so einen kleinen Hinweis darauf, ihr erinnert euch vielleicht an die Grafik von Shapiro und Varian, bei der gesagt wurde, dass wenn DRM weggelassen wird, dass sich dann der Absatz erhöht. Die Studie hier kann uns so einen kleinen Hinweis darauf geben, wie viel sich dieser Absatz erhöht. Okay. Habt ihr dazu Fragen? Bitte? Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich tippe mal. Ja. Könnte mir nicht erklären, warum nicht. Ja. Ja. Nee, wir haben, oder Jochen hat in dieser Studie explizit deutlich gemacht, dass das Wasserzeichen sich, also die Konfiguration Wasserzeichen, sich eindeutig abhebt von der Konfiguration, bei dem gar keine Restriktion. Kein DRM heißt kein Wasserzeichen, kein gar nichts. Einfach so die Datei. Okay. Ja, bitte. Das wurde in der Studie nicht überprüft. Da wurden rein die Zahlungsbereitschaften überprüft für die verschiedenen Produktkonfigurationen. Aber die andere Studie, die der Gerrit Pohl durchgeführt hat, da konnte man ja eben so Anhaltspunkte erkennen, warum DRM jetzt zu einer oder auf Ablehnung stößt. Zum Beispiel, weil ich glaube, eine Antwortmöglichkeit war, dass die User Angst hatten, ausspioniert zu werden oder so. Sowas war da, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Mhm. Ja. Ja, das ist eine sehr gute Beobachtung. Das liegt, oder ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber ich tippe mal, dass es eben an dem Schätzverfahren gibt. Diese Preisabsatzfunktionen wurden ja auf Basis von Zahlungsbereitschaft, die erhoben wurde, geschätzt. Und da hier unten rum im Bereich 0 bis 25 Cent wurde, also auf die 0 bis 25 Cent wurde das Attribut Preis nicht variiert. Die einzigen Preispunkte, die abgefragt wurden, waren, glaube ich, 49 Cent, 1 Euro und 1,50. Und durch die Unklarheiten, die rein dadurch entstehen, dass man die Zahlungsbereitschaften da unten einfach nicht abgefragt hat, entstehen natürlich Schätzfehler. Und mit Hilfe von einer Regression wurden diese Preisabsatzfunktionen geschätzt. Und da unten rum tippe ich, dass es an der Methode liegt einfach. Okay. Eigentlich waren wir aber beim Thema Multi-Channel-Management stehen geblieben. Und dazu wollen wir uns heute ein kurzes Beispiel betrachten. Vorher habe ich noch einen Hinweis. Letztes Mal kam die Frage auf, wie groß denn der Umsatzanteil von digitalen Downloads am gesamten Musikmarkt ist. Und hier in Deutschland waren das 2009 laut dem Bundesverband der Musikindustrie 8%. Und im Vergleich dazu muss man sich die USA anschauen. Da sind das Ganze 40% und allein iTunes hat einen Umsatzanteil am gesamten US-Musikmarkt von 25%. Das muss man sich mal vorstellen. Okay, jetzt aber das Beispiel hier der Spiegel Verlag, der seine Produkte eben auch auf unterschiedlichen Kanälen vertreibt. Einerseits dem Magazin der Spiegel, dann der Online-Seite Spiegel Online und eben dem Spiegel TV. Und das ursprüngliche Produkt ist da eben die Zeitschrift Der Spiegel, die wöchentlich erscheint. 1947 war die Erstausgabe. Es gab, deshalb steht es da, ich glaube vor dem Ersten Weltkrieg schon eine Zeitschrift, die hieß Der Spiegel, hat aber mit dem gar nichts zu tun. Deshalb wird das hier so, oder ist das hier so aufgeführt. Er erscheint wöchentlich und ist nach Verlagsangaben, aber auch nach Marktstudien das auflagenstärkste deutsche Nachrichtenmagazin, dicht gefolgt vom Stern. Ja, und hat bestimmt jeder schon mal reingeschaut. überwiegend vertiefende Lesestrecken zu bestimmten aktuellen Entwicklungen und Bereichen. Den zweiten Kanal, den Online-Kanal, kennt auch jeder, Spiegel Online, gegründet 1994 mit einer komplett eigenständigen Redaktion als hundertprozentige Tochter des Spiegel Verlags. War lange Zeit beliebtestes Online-News-Portal Deutschlands, ist es jetzt nicht mehr. Jetzt hat die Bild die Führung übernommen. Und was man an dem Beispiel schön sehen kann, ist dieses dezentrale Management der Kanäle durch den Spiegel Verlag. Dadurch, dass Spiegel Online tagesaktuelle Nachrichten veröffentlicht, die im Spiegel der Zeitschrift nicht enthalten sind, sieht man diese komplementäre Gestaltung, die für das Multi-Channel-Management wichtig ist. Also die Inhalte unterscheiden sich derart, dass nicht diejenigen, die Online-News lesen, dann auch gleichzeitig automatisch keinen Bedarf mehr an dem Spiegel, dem Magazin haben. Ja, und Spiegel Online besitzt eine komplett eigenständige Redaktion, getrennt vom Spiegel Magazin. Auf dem dritten Kanal gibt's Fernsehsendungen, Spiegel TV, auch als eigenständiges Unternehmen gegründet und hundertprozentige Tochter des Spiegel Verlags. Und auch hier lässt sich sehen, dass die Inhalte nicht in Konkurrenz zu den anderen Kanälen stehen, die der Spiegel Verlag eben anbietet. Man hat hier bei dem Spiegel TV, hat bestimmt auch schon mal jemand gesehen, auf RTL und Vox laufen die, sehr so an ein breites Fernsehpublikum gerichtet, was jeden so ein bisschen interessieren kann, der beim Seppen hängen bleibt. Und wichtig ist eben, dass die Inhalte, die da gesendet werden, anders adressiert sind als die auf Spiegel Online beziehungsweise im Heft vorhanden sind. Ja, und die Spiegel TV-Beiträge, das hat bestimmt auch schon jeder mal gesehen, die gibt es auf der Spiegel Online-Seite, die gibt es dann ab und zu kostenlos verfügbar. Okay, damit möchte ich das Thema Multi-Channel-Management abschließen. Ein letzter Aspekt zu digitalen Gütern sind Preis- und Geschäftsmodelle. Und dazu kurz die Wiederholung, das habt ihr mit Professor Buxmann schon gemacht. Die idealtypischen Kostenfunktionen von digitalen Gütern, die davon ausgehen, dass man eben null oder vernachlässigbar kleine variable Kosten hat, nicht so wie bei physischen Gütern, wo die variablen Kosten eben mit der Stückzahl ansteigen. Dass man das kritisch betrachten muss, habt ihr bestimmt auch bei Professor Buxmann gehabt. Ja, was folgt jetzt für die Preissetzung bzw. für Geschäftsmodelle bei digitalen Gütern? Das wollen wir hier ganz kurz machen. Einerseits hat man bezüglich der Preissetzung das Problem, dass man nicht wie bei physischen Gütern sich an den Stückkosten der Güter orientieren kann, da seine Marge drauflegen und entsprechend seine Preise festlegen. Shapiro und Varian schlagen dagegen vor, dass sich die Preise an den Zahlungsbereitschaften der Konsumenten ausrichten sollen, um eben den Markt optimal abzuschöpfen. Ja, und dafür gibt es einige strategische Optionen. Zum einen diese Niedrigpreisstrategien zur Gewinnung von Marktanteilen, die das hattet ihr in der Bachelor-Veranstaltung schon bestimmt, die eben darauf abzielen können, dass man einen Standard möglichst schnell im Markt verbreitet, damit der Markt quasi abhängig von meinem Standard wird. Zum Beispiel eben mit diesem Beispiel Adobe Flash Player, den es eben kostenlos gibt, damit mein Flash-Standard schnell im Markt verbreitet wird. Dann gibt es Preisdifferenzierungsstrategien, Versionierungsstrategien. Ich habe bei digitalen Gütern den Vorteil, dass ich relativ einfach Funktionen wegschalten kann. Bei Software stellt man sich das mal vor. Oder ich kann die Qualität vermindern, bei einem Musikstück zum Beispiel. und kann so eben verschiedene Versionen zu unterschiedlichen Preisen anbieten, um ja jedem Konsumenten möglichst seine maximale Zahlungsbereitschaft aus den Rippen zu leiern. Ja, es gibt Bündelungsstrategien, das kennt auch jeder. Office-Paket, da wird dann Access draufgepackt, was man eigentlich nicht wirklich braucht, aber dann doch irgendwie mitbezahlt. Und Abo-Modelle, das hatten wir auch schon. Das Thema Pricing kommt in einem späteren Kapitel bei Professor Buxmann nochmal ausführlich vor. Okay. Jetzt als Beispiel, um dieses Kapitel digitale Güter abzuschließen, wollen wir uns mal ein spezielles digitales Gut angucken, nämlich digitale Bücher. Und wollen uns so ein bisschen die Besonderheiten dieses Marktes anschauen. Ihr werdet vieles wiedererkennen, was bis jetzt in der Vorlesung war, aber es werden auch so ein paar spezifische Eigenheiten, werdet ihr sehen, die eben besondere Herausforderungen für die Buchbranche mit sich bringen. Ja, dazu die Frage eben, wird das Buch digital? Es gibt da sehr kontroverse Meinungen dazu. Dieser Herr Nico Potente, dieser One Laptop per Child Typ, der sagt dem Buch in 5 Jahren den Tod voraus und sagt, in 5 Jahren gibt es keine physischen Bücher mehr. PricewaterhouseCoopers sagt, die deutsche Buchbranche verschläft die Digitalisierung. Jetzt gerade ganz aktuell Herr Westerwelle auf der Eröffnungsrede zur Frankfurter Buchmesse sagt eben, dass das elektronische und physische Buch so ein bisschen nebeneinander existieren werden. Und man hört ganz unterschiedliche Meinungen. Und in den Zeitungen schreiben wöchentlich Redakteure, dass die Buchbranche davor ist, die gleichen Fehler zu machen, wie es die Musikindustrie damals gemacht hat. Nämlich zu spät auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen, nach eben diesen digitalen Gütern, sodass dann eben andere Player wie Apple oder sonst wer sich im Markt etablieren werden, den Verlagen quasi ihr Stück vom Kuchen wegschnappen, beziehungsweise dass eben das Internet und die Piraterieszene ihren Rest tun wird. Und dazu vielleicht ganz kurz als Vergleich, das MP3-Format ist so 95, 96, 97 ungefähr bei den Endkonsumenten angekommen. Und ihr erinnert euch an die Pirateriefolie, die Professor Buxmann letztes Mal gezeigt hat. Da hat man gesehen, dass so ab 2001 dann auch die Verkaufszahlen runtergingen, was man eben der Piraterie zuschreibt. Und für Bücher war es das erste Mal so, dass digitale Lesegeräte verkauft wurden. Das war 1999 mit dem Rocket E-Book. Und schon damals wurde dem Buch quasi der Tod vorausgesagt. Die Produktion wurde dann sehr schnell eingestellt aus mangelndem Erfolg. Ja, und die Buchbranche, die deutsche, die wächst seit über 10 Jahren ganz gering. Nimmt auf jeden Fall nicht ab. Und jetzt würde ich das gerne mal diskutieren. Was denkt ihr denn? Was passiert denn da mit den digitalen Büchern, den gedruckten Büchern? Ja, bitte. Okay. Okay, das. Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, eben dieser ideelle Wert von Büchern. Dann müsstest du aber berücksichtigen, dass es Konsumenten gibt, die auch für die auch eine bestimmte Reihe von einem bestimmten Autor einen gewissen ideellen Wert hat, die diese auch ganz gerne im Regal stehen haben. Ja. Ja. Aha. 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 Okay. Bitte? Ja, da sprichst du auch einen wichtigen Punkt an, nämlich dass ich Musik, Bücher und Filme, dass man die nicht über einen Kamm scheren kann, dass ich digitale Güter durchaus voneinander unterscheiden und eben auch ja, andere Bedürfnisse einfach, was die Zeit oder die Konsumptionszeit angeht, ja, unterscheiden. Bitte? Ja, also es ist durch so, dass die Art, Bücher zu konsumieren, sowohl von Individuum zu Individuum verschieden ist. Jeder macht das anders, je nachdem, wie er es eben gewohnt ist, wie er Lust drauf hat. Ja, und auch es kommt natürlich auch darauf an, welche Art von Buch ich überhaupt betrachte, ob das jetzt, keine Ahnung, ein Lehrbuch ist vielleicht, wo ich in jeder freien Minute irgendwie was lerne, vielleicht so ein Sprach-, Vokabeltrainer, wie auch immer. Da kann ich mir sowas vorstellen. Und es gibt dann eben auch Bücher, bei denen liest man gerne nur am Stück und teilt das nicht so in kleinere Intervalle auf. Jetzt weiß ich nicht, wer zuerst war. Bitte, du warst noch nicht. Genau, ja. Genau. Definitiv, definitiv. Also das aktuell günstigste Lesegerät gibt es, glaube ich, für unter $100 oder 100 €. Ist jetzt gerade ganz neu. Aber du sprichst natürlich, eigentlich waren das drei sehr wichtige Punkte an. Einmal die Qualität der Lesegeräte, die zum Teil heute noch unter aller Sau ist. Also jetzt hat gerade Thalia seinen neuen Reader veröffentlicht und ich habe mir das Ding mal angeguckt. Du kommst damit einfach nicht zurecht. Ein Buch schlägst du auf und liest. Und das war der eine Punkt. Der andere Punkt ist eben, ist natürlich dieser ja, der Wertunterschied von so einem Reader und einem Buch, denn du siehst es einfach am Strand nicht, dass Leute da mit E-Readern rumliegen. Sehen wir mal, das andere waren die Standards, genau, ja, dass eben auf verschiedenen Readern ganz unterschiedliche Standards herrschen und die Konsumenten wissen jetzt nicht, kann ich das darauf lesen und so weiter, da herrscht große Unsicherheit. Okay, jetzt mal da hinten bitte, ja. Genau. Alles klar. Ja, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eben dieser globale Aspekt von digitalen Gütern, dass du eben, dass es egal ist, ob du jetzt ein Musikstück von hier hast oder ob das aus den USA kommt oder sonst wo oder aus China, das hast du bei Büchern eben noch nicht. Und dadurch, dass das Angebot an digitalen Büchern auf dem deutschen Markt ja noch sehr unattraktiv in den Kinderschuhen steckt, wie auch immer, hat die deutsche Buchbranche deiner Meinung nach noch ein bisschen Zeit. Ja, jetzt bitte mal da hinten. Sehr gut. Da sprichst du die unterschiedlichen Nutzenarten von eben den verschiedenen Varianten an. Und das E-Book kann einfach durch seine Natur nicht alle Funktionen erfüllen, die so ein physisches Buch erfüllen kann. Und natürlich andersrum. Und dann ist eben die Frage, wie sehr sich das annähern wird. Jetzt machen wir mal noch die drei hier. Da hinten bitte. Ja. Okay. Ja. 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 Ja, das ist auch ein sehr, sehr viel diskutierter Punkt, eben dieser, ob ja, es ist, da streiten sich quasi die Parteien, ob jetzt ein dediziertes Gerät eben nur für diesen einen Zweck. Ob das eben gut ist oder ob man eben so auf so ein Multifunktionsgerät steht. Da gibt es einen wichtigen Unterscheidungspunkt, nämlich dass diese Lesegeräte eben so diese E-Ink-Technologie verwenden, die eben augenschonend ist, dadurch, dass sie nicht. Jetzt hat hier gerade was gepiepst. Ich hoffe, es ist alles klar. die eben nicht mit Hintergrundbeleuchtung funktioniert, sondern eben mit, ja. Sie basiert quasi darauf, dass man Teilchen hat, die gefärbt sind und die drehen sich dann je nach Spannung, drehen die sich auf, in Anführungszeichen, schwarz oder weiß und dadurch hast du eben kein beleuchtetes Display, das irgendwie nach und nach die Augen ermüdet. Da gibt es eben, ja, das ist eben so ein Streitpunkt. Was wird jetzt da den Vorteil haben? Und interessant vor dem Hintergrund ist eben auch, dass Apple eben gesagt hat, ja, wir machen jetzt das iPad und Lesegeräte brauchen wir nicht, sondern wir stehen dazu oder wir wetten darauf quasi, dass eben Multifunktionsgeräte da die Oberhand gewinnen. Ja, bitte. Dafür spiegelt's. Ja, ja. Also es ist ein Streitpunkt auf jeden Fall. Jetzt müssen wir langsam weitermachen. Die beiden Meldungen noch, das schließt sich direkt an. Ja. Ja, ich wiederhole es nochmal ganz kurz für die Aufnahme. Es kommt darauf an, hat der Kommilitone gesagt, ja, wie lange man jetzt oder was man liest auf dem Gerät. Wenn es jetzt Sachen sind, die eben von Natur aus über eine längere Zeit gelesen werden, dann spielt die Augenfreundlichkeit des Displays natürlich eine Rolle und auch die Batterielaufzeit. Wenn es jetzt dagegen was ist, wenn man jetzt schnell Informationen sucht, wie Nachrichten lesen oder so online oder so, dann denke ich, wird da die Kluft zwischen den Displays auch nicht so groß sein. Ja, bitte. Sehr gut. Das ist auch noch, ja, das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt, nämlich die Buchpreisbindung, die in Deutschland eben per Gesetz gilt, dass eben Bücher, und das ist zum Schutz der Kultur, steht es, glaube ich, im Gesetz, dass eben Bücher einen gewissen, dass die Preise gleich sein müssen und einen gewissen Preis nicht unterschreiten können. Ich meine aber, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass E-Books an diese Buchpreisbindung nicht gebunden sind und dass das gerade diskutiert wird unter Verlagen und okay, der Kommilitone hinten sagt gerade, dass im Gesetz steht, dass es um ein gedrucktes Werk sich handeln muss und dass deshalb die E-Books nicht darunter fallen. Okay. Jetzt haben wir bei E-Books aber eine Besonderheit, nämlich dass für die nicht die 7% Mehrwertsteuer gelten, sondern dass auf E-Books die 19% Mehrwertsteuer gelten. Deshalb muss man da ein bisschen vorsichtig sein, was so Preisvergleiche angeht. Aber es ist auf jeden Fall ein heiß diskutiertes Thema, das kann ich versichern. Jetzt machen wir die eine Meldung noch und dann. Okay. Okay. Okay, das ist jetzt nochmal die Hypothese, wie lange es jetzt diese Buchpreisbindung noch geben wird, weil es eben nicht nur unbedingt eine deutsche Sache ist, sondern eben auch auf übergeordneter Instanz entschieden werden kann. Das werden wir alles sehen. Was sich jetzt in der Diskussion so ein bisschen rausgestellt hat, ist, dass es eben sehr, sehr viele unterschiedliche Baustellen und Aspekte gibt, die es zu berücksichtigen gilt, wenn man die Frage sich anschaut, wird das Buch digital oder nicht. Ja, und um mal zu schauen, wie es jetzt aktuell ist, hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, das sind die Vertreter der Verlage, eine Studie durchgeführt, eine repräsentative Studie in der deutschen Bevölkerung. Und die haben gefragt unter anderem, ob sich die Befragten es vorstellen können, in ihrer Freizeit in den nächsten 12 Monaten Bücher in Form eines E-Books am Computer oder einem speziellen Lesegerät zu lesen. Und da wurde unterschieden, wenn sie sich A, hauptsächlich unterhalten möchten Und da haben 3% geantwortet, kann ich mir sehr gut vorstellen. Es haben 15% geantwortet, kann ich mir vorstellen. Und 24% können sich es eher nicht vorstellen und 58% können sich es überhaupt nicht vorstellen. Ein bisschen anders sieht es aus, wenn man sich den zweiten Teil der Frage betrachtet. Können Sie sich das vorstellen, wenn Sie sich hauptsächlich informieren möchten? Und da waren es dann 6%, die sagen, kann ich mir sehr gut vorstellen. 25% haben gesagt, kann ich mir vorstellen. 22% können Sie es eher nicht vorstellen und fast 50% können Sie es überhaupt nicht vorstellen. Ja, was sieht man denn jetzt daran? Sieht man da was dran? Vielleicht sehr naheliegend die Antwort, ja, bitte. Ja. Ja, sehr gut. Das ist einmal die Beobachtung, dass die Unterschiede zwischen den beiden Bucharten wahrscheinlich daher rühren, dass beim Informationslesen solche digitalen Nutzenattribute wie die Suchfunktion eine hervorgehobene Rolle spielen, die vielleicht beim Lesen von Unterhaltungsliteratur völlig unwichtig sind. Ja. 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 Ja, da wäre es durchaus sehr interessant, sich das mal im Zeitverlauf anzuschauen. Und durchaus ist es wirklich so, dass die Akzeptanz für E-Books nach und nach steigt. Überschwingliche Freude oder Begeisterung ist allerdings nicht zu spüren. Das ist immer noch ein sehr kleiner Teil, der sagt, ja, mache ich auf jeden Fall. Bitte? Sehr guter Punkt. Leute, die so ein Lesegerät noch gar nicht haben und die Kaufhürde für so ein Gerät ist natürlich entsprechend hoch, wenn ein Buch 10 Euro kostet und so ein Gerät eben das Zehnfache. Du sprichst auch schon einen sehr wichtigen Punkt, der oft bei solchen Studien beobachtbar ist, nämlich dass oft sehr undifferenziert gefragt wird, können Sie sich vorstellen, E-Books zu lesen? Jetzt mal ganz platt gesprochen. Jetzt weiß ich nicht, war noch eine Meldung da? Okay. Ja, und dieses geringe Interesse wird auch von der Gesellschaft für Konsumforschung bestätigt, die in der Erhebung festgestellt hat, dass in den ersten 6 Monaten des Jahres 2009 ganze 65.000 digitale Bücher an Endkunden verkauft worden sind, was eine vernachlässigbare kleine Zahl ist. Es wurde zusätzlich gefragt, woran liegt es denn? Und da kamen dann solche weichen Faktoren raus, wie Aussagen wie, dass das Leseerlebnis nicht an das von einem gedruckten Buch heranreicht oder sowas, dass sie Bücher zu sehr lieben. Das sind so weiche Faktoren, die man jetzt nicht unbedingt ökonomisch direkt quantifizieren kann. Und die Gesellschaft für Konsumforschung schlägt eben vor, dass es die Aufgabe ist, die Skepsis oder auch das Unwissen gegenüber dieser Technologie abzubauen und eben die Vorteile von elektronischem Lesen zu vermitteln. Übrigens laut Bitkom, die zusammen mit dem Forsa-Institut eine repräsentative Befragung durchgeführt haben, wurden für das Jahr 2009 3 Millionen E-Book-Verkäufe prognostiziert. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, Professor Buxmann hatte das letzte Stunde schon angesprochen, diese Prognosen, diese meist exponentiell wachsenden Prognosen, man weiß nicht so wirklich, wo die herkommen. In dem Fall war es jetzt so, dass man sich auf so eine Diffusionstheorie, die in den Wirtschaftswissenschaften verbreitet ist, gestützt hat, die besagt, dass die Diffusion von Innovationen im Markt immer nach einem ähnlichen Muster abläuft, dass es so eine S-Kurve ist, die am Anfang eben gering ist, dann stark ansteigt und dann wieder ein bisschen abfällt, bis das Ding dann wirklich bei jedem angekommen ist. Und auf diese Theorie hat man sich eben auch hier gestützt und hat dann anhand der aktuellen Verkäufe eben die Prognose durchgeführt. Da sind wir allerdings nicht angekommen. Und es wurde vorhin schon mal kurz angesprochen da hinten, dass das in den USA ganz anders ist. Da ist Amazon ganz groß im Rennen. Der Kindle wird in jedem Supermarkt verkauft inzwischen. Und Amazon hat gerade neulich die Meldung rausgegeben, dass mehr digitale Bücher verkauft wurden als Hardcover. Woran liegt es denn, dass es dort so anders verläuft als hier? Okay. Sehr, sehr gut, ja. Ja. Das war jetzt ein bisschen in Stereotypen gesprochen, aber ich wiederhole es nochmal, das waren nämlich zwei sehr gute Punkte, nämlich einmal eben ganz, ganz einfach, dass das Angebot hier im deutschen Markt noch nicht vorhanden ist, derart wie es im US-amerikanischen Markt der Fall ist. Und dann zum anderen, der gesellschaftliche Status von Büchern ist ein ganz anderer. Und das ist so ein kultureller Faktor, den man auch nicht wirklich quantifizieren kann oder so dingfest machen kann und sagen kann, ja, genau daran liegt das oder an dieser und jener Charaktereigenschaft liegt das. Dass Bücher gesellschaftlich hier in Deutschland einen anderen Stellenwert genießen. Das waren jetzt so die Punkte, an die ich auch gedacht habe. Und dann zum Dritten ist es eben noch so, dass in den USA die Entfernungen, die Dimensionen eine ganz andere sind. Da kann man eben nicht, da kann nicht jeder 10 Kilometer in die nächste Stadt fahren und dort in die Buchhandlung gehen und sich eben seine Bücher so kaufen. Ne? Deshalb wird die schnelle Distribution, die digitale Güter ermöglichen über Netzwerke, spielt eine größere Rolle. Und dann ist es eben, wie du sagst, eine Freundin von mir, die in den Staaten wohnt, hat es auch gesagt, dass das Leseverhalten in den USA ein ganz anderes ist. Da wird, so hat sie es gesagt, da werden eher keine Bücher gelesen, so in der Freizeit, so wie das vielleicht hier der Fall ist. Da wird dann Football geschaut oder wie auch immer. Es gibt dann so ein paar Ausnahmen wie Harry Potter, Twilight und irgendwelche Self-Improvement-Bücher, die dort ein ganz großer Renner sind. Aber es ist einfach nicht so in der Kultur drin, dass man eben abends vorm Einschlafen irgendwie noch ein Buch liest, einen Roman oder wie auch immer. Okay. Wir halten fest, dass die Akzeptanz von E-Books in der Gesellschaft sehr viel auch mit weichen Faktoren zu tun hat, auch mit kulturellen Faktoren. Und das ist ein sehr spannendes Forschungsgebiet und man weiß nicht so genau, wie soll man das denn alles in Modellen quantifizieren. Eine weitere Studie, die in dem Zusammenhang durchgeführt wurde, war eine iPad-Studie. Bei der ging es primär darum, wie wird sich die iPad-Nutzung in den nächsten Jahren entwickeln. Wofür wird das iPad benutzt? Wie viel werden verkauft? Was ist den Konsumenten wichtig? Und eine Frage, die da eben auch gestellt wurde, ist eben, wie ist denn die Preisbereitschaft beim E-Book-Erwerb? Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie würden ein E-Book für das iPad kaufen oder für E-Reader allgemein, wie viel möchten Sie denn da zahlen? Und da wurde eben davon ausgegangen, oder da wurde den Befragten eben die Annahme gegeben, dass ein Printbuch 15 Euro kostet, und dann wurde gefragt, wie viel würden Sie eben für das digitale Buch bezahlen? Und dann hat man hier so zweieinhalb Peaks, nämlich einmal bei 5 Euro, da haben 24% der Befragten gesagt, ja, würde ich machen. Dann hat man hier in der Mitte zwischen 5 und 10 Euro so eine Glockenverteilung. Und 10% haben 26, 10 Euro haben 26% der Befragten gesagt. Nur sehr wenige würden 15 Euro oder mehr dafür zahlen. Im arithmetischen Mittel sind das dann 8,19 €, also 45% weniger als die 15 Euro. Und dann haben die sich noch eine iPad-Kernzielgruppe betrachtet. Da haben sie dann gesagt, ja, die iPad-Kernzielgruppe ist irgendwie männlich, gut verdient und so. Und wenn man die Ergebnisse, Befragungsergebnisse auf die Kernzielgruppe reduziert, dann ist es sogar noch weniger, dann sind es nur 7,84 €, und es wären 48% weniger als die Printversion. Das sind also die Zahlungsbereitschaften für E-Books bei Befragung in dieser Studie. Ja, bitte. Die Frage war, welche Antwortmöglichkeiten jetzt bei dieser Frage in der Studie vorhanden waren. Und ich weiß es nicht, denn ich habe die Studie nicht gesehen, also den Fragebogen, aber ich tippe einfach dadurch, dass hier überall Werte zwischendrin sind, dass da einfach eine freie Zahl angegeben werden durfte. Also die Frage ging in die Richtung, so nehme ich an. Ja, warum sind jetzt hier genau bei 5 und 10 Euro die Peaks, wenn man eben alles angeben konnte, was man wollte? Und ja, weil eben 5 und 10 Euro so ein schön kleiner Betrag sind, haben vermutlich sehr viele diese Werte gewählt. Gab es noch eine Frage? Ja, bitte. Ja, das ist ein sehr guter Hinweis, wie jetzt eben die Befragten tatsächlich aussahen und wie die sich vielleicht voneinander unterschieden haben. Ob da jetzt vermischt waren diejenigen, die eben sich nur für das iPad interessiert haben, und diejenigen, die vielleicht schon E-Reader besitzen, und die natürlich ganz andere Vorstellungen dadurch auch von E-Books haben und dementsprechend andere Antworten geben. Das kann ich selbst nicht sagen. Ja, also das ist so eine Studie, wie von Professor Buxmann schon erwähnt, die sehr viel Geld kostet, wenn man sie sich kauft. Und auf die Befragungstechnik, ja, da haben wir jetzt keinen Einblick gehabt bei der freien Version, die wir hier verwenden. Es sollte grundsätzlich erstmal ein Gefühl dafür geben, dass tendenziell ein Großteil der Befragten für E-Books weniger bereit ist auszugeben als für eine Printversion. Ja, genau. Was ist denn noch das Problem bei der Frage, wie ist denn Ihre Zahlungsbereitschaft für ein E-Book, wenn die Printausgabe 15 Euro kostet? Was ist dann noch das Problem? Ja. Aha. Ja. Aha. Aha. Ja. 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 Ja, was du jetzt angesprochen hast, oder das war so eine Erklärung dafür, warum jetzt die Zahlungsbereitschaften für E-Books geringer sind als die Printausgabe. Und dass da natürlich erhebliche Nutzenunterschiede bestehen, ist klar, und wahrscheinlich sind die auch verantwortlich für die geringere Zahlungsbereitschaft. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass an der Frage, was würden Sie denn bereit sein, für ein E-Book auszugeben, wenn die Printausgabe 15 Euro kostet? Ja, bitte? Okay. Auch nochmal ein wichtiger Punkt. Was mache ich, wenn ich, wenn es zu dem Buch noch überhaupt keine Printausgabe gibt? Es gibt ja auch Verlage, die inzwischen rein digital publizieren, beziehungsweise die digitale Version vor der Printausgabe ins Rennen schicken. Ja. Oder wenn sie vergriffen ist. Genau. Ja. Nicht nur bei Bestsellern, auch bei Büchern, die vielleicht irgendwann aus dem Druck genommen sind, weil sie in der Backlist des Verlages sind. Ja. Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja. Also beim Kindle ist es so, dass die Bücher größtenteils meines Wissens nach 9,99 Dollar kosten. So ein bisschen orientiert an dem iTunes-Modell für digitale Musik. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber das ist eine gute Frage. Ja, worauf ich hinaus wollte. Was ich auch noch sehr kritisch finde an dieser Frage, was würden Sie denn für ein Buch mit 15 Euro Printpreis, was würden Sie denn dafür ausgeben, ist ja, dass die Frage sehr undifferenziert ist. Es kann ja sein, dass es dass auf diese Frage ja, dass zwischen den verschiedenen Bucharten, die es so gibt, Roman, Sachbuch, Kochbuch, Wörterbuch, wie auch immer, dass für jede dieser Bucharten, Kategorien, die Antwort auf die Frage ganz anders ausfiele, weil eben der entsprechende digitale Zusatznutzen von so einem E-Book bei manchen Bucharten eben höher ins Gewicht fällt, bei manchen Bucharten fällt der physische Nutzen sehr viel mehr ins Gewicht. Und das ist auch so ein allgemeines Problem an diesen E-Book-Studien, dass nicht differenziert wird zwischen einmal A, den Konsumenten. Es wird nicht zugelassen, dass sich A, die Konsumenten unterscheiden können, und B, eben auch die Bücher. Da wird sehr undifferenziert über einen Kamm geschert. Und das ist so ein Problem an diesen Studien. Ja, mit diesem Wissen der Zahlungsbereitschaften, wie bepreise ich denn jetzt überhaupt meine Bücher? Also die Verlage haben eigentlich alle erkannt, ja, wir müssen digital irgendwas machen, wir müssen E-Books anbieten. Was sollen die denn jetzt kosten? Okay, die Leute haben deren Zahlungsbereitschaften, die sind niedriger, und wir denken aber, dass sie einen Mehrwert-Zusatznutzen haben, nämlich sie können sie durchsuchen, sie können sie überall mit hinnehmen, sie können ganz viele auf einmal transportieren, und sie haben sie ständig verfügbar. Auf Kundenseite hört man sehr oft das Argument, ja, die Herstell-Distributionskosten sind doch viel niedriger als für gedruckte Bücher. Und ja, da streiten sich die Leser so ein bisschen mit den Verlagen. Auf der einen Seite sind die First-Copy-Costs eines Buches natürlich sehr hoch. Aber die hat man bei einem normalen Buch ja auch. Bevor das Ding in Druck gehen kann, muss alles vorbereitet werden, muss das Lektorat erfolgen, wenn es eins gibt und so weiter. Und meistens werden die Dinger dann auch beim Verlag schon, auch für die Druckversion, irgendwie in einer Art XML-Format abgespeichert. XML, ganz kurz, als technische Sprache zur Strukturierung oder zur Speicherung der Struktur von dem Buch. Kapitel, Speicherung von Metadaten wie Autor, Titel und so weiter. Ja, das heißt, das Ding liegt eigentlich so, bevor es in Druck geht, schon in digitaler Form vor. Es muss nur noch formatiert werden, quasi für das entsprechende Lesegerät, für das entsprechende Format. Und das führen eben die Kunden an, die Leser an, die sagen, ja, ihr habt das doch eh schon, was wollt ihr denn jetzt dann nochmal zusätzlich Geld für? Und die Verlage sagen eben, ja, natürlich haben wir da viele Kosten damit. Wir müssen die Infrastruktur für Bereitstellung der digitalen Güter, für den Transport, für die Distribution verursacht hohe Kosten. Dann werden die E-Books auch, da werden Lektoratskosten etc. drauf umgelegt. Also wirklich billiger sind die für uns nicht. Was die Konsumenten zusätzlich noch anführen, sind eben, wurde hier auch schon mal angesprochen, so Standardprobleme, Unsicherheit bezüglich des Formats. Kann ich mein Buch, was ich hier kaufe, auf einem anderen Lesegerät lesen? Kann ich das auf einem Computer lesen, PC lesen? Kann ich es auf einem Mac lesen? Ist nicht so wirklich ganz klar. Und das ist auch ein ganz großes Problem der E-Books heutzutage noch. Ja, und das Dritte ist so ein bisschen die Kostenloskultur des Internets, der ja so ein bisschen hinterher gesagt wird, ja, man kriegt ja im Internet alles sowieso irgendwie und deshalb ist auch meine Zahlungsbereitschaft ja für digitale Produkte einfach geringer als für physische Güter. Ja, bitte. Ja. Ja, also du sprichst jetzt einmal den Vorteil des iPads als Gerät an, weil dort eben eigentlich alle Formate lesbar sind. Das muss man ein bisschen kritisch betrachten, denke ich, denn Apple hat da schon sehr genaue Vorstellungen davon, was man auf dem Gerät darf und was nicht und kontrolliert das auch dementsprechend. Aber ja, also welcher Standard, welches Gerät ist eine ganz wichtige Frage. Ja, was dürfen jetzt E-Books kosten, wenn man sich jetzt so die Zahlungsbereitschaft betrachtet? Und das ist jetzt hier so eine ganz klassische mikroökonomische Nachfragekurve. Man sagt eben hier, hier ist die Zahlungsbereitschaft auf der Y-Achse, auf der X-Achse ist die Menge abgetragen und man sagt eben, dass hier zu diesem Preis diese Menge an Zahlungsbereitschaft vorhanden ist und zu diesem Preis würden so viele Leute kaufen, nämlich all diejenigen, die die Zahlungsbereitschaften in dieser Höhe haben, des Preises pH zum Beispiel und darüber. Also alle Leute, deren Zahlungsbereitschaft über dem Preis pH liegt, würden jetzt beispielsweise das Hardcover kaufen, weil ihre Zahlungsbereitschaft höher ist und das Buch kostet weniger, also kaufen sie es sich. Dementsprechend würde bei diesem Preis eben die Menge XH abgesetzt werden. Beim Preis PS, das ist jetzt der Preis mal für das Softcover, so als Beispiel, würden dann all diejenigen kaufen, deren Zahlungsbereitschaft für das Hardcover nicht ausreicht, die aber größer ist als dieser Preis PS und dementsprechend würden die Softcover-Version kaufen. Ja, und das E-Book, was machen wir damit? Wenn wir jetzt wie gefordert den Preis PE noch niedriger setzen als die Printversion, kaufen dann all diejenigen, deren Zahlungsbereitschaft für die Printversion nicht ausreicht, die aber größer ist als dieser Preis? Das ist jetzt eine wichtige Frage. Wenn es denn so wäre, könnte ich hier perfekt quasi meine Preisdifferenzierung durchführen und könnte meine Zahlungsbereitschaften maximal abschöpfen. Jetzt ist die Frage, ist das denn so annehmbar? Ja. Okay. Das ist der eine Effekt, der natürlich vorstellbar ist. Sehr, sehr richtig, dass Leute, deren empfundener Nutzen, die bisher die Printversion gekauft haben, wirklich nicht wirklich so hoch ist, die dann einfach von der billigeren, günstigeren E-Book-Version kannibalisiert werden, die sich nämlich denken, ja, das geht ganz genauso gut und ich brauche das Papierding danach eh nicht mehr und deshalb spare ich mir ein bisschen von meiner Zahlungsbereitschaft, kann ich was anderes mitmachen und kaufe dann das E-Book. Und damit hätte der Verlag dann oder der Anbieter nichts erreicht, außer dass ihm eben Geld durch die Lappen geht. Ja. Damit sprichst du genau das an, was ich eigentlich an der vorherigen Folie kritisiert habe, nämlich, dass man das nicht so einfach über einen Kamm scheren darf. Es gibt natürlich Bücher, bei denen ist es vorstellbar, dass die elektronische Version sehr viel mehr Nutzen bringt als die oder für einen bestimmten Käufertyp sehr viel mehr Nutzen bringt als die Printversion und dass deshalb der Preis auch höher gesetzt werden kann. Das sollte hier jetzt nur ein Beispiel sein, für was passiert, wenn. Sehr gut. Warum nicht? Ja. Aber damit sagst du doch eigentlich, dass es funktioniert, nämlich dass eben, wenn das Hardcover rauskommt, alle kaufen, die das Hardcover wollen, die ganz schnell dabei sein wollen, dann kommt irgendwann das Softcover, dann kaufen es die, die das Softcover wollen. Und wenn dann irgendwann die E-Book-Version rauskommt, kaufen es die, denen es überhaupt nicht so wichtig ist. Okay. Ja. Okay, aha. Okay, also das ist wieder so eine Hypothese, das E-Book würde wahrscheinlich einige von den Hardcover-Käufern oder von den Printversion-Käufern kannibalisieren. Aha. Okay, da hinten war noch eine Meldung. Hat sich erledigt, okay. Ja. Ja. Ja, ja. Das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt. Wenn eben mit dem E-Book zu lang gewartet wird, dann gibt es jemanden, der scannt das Ding ordentlich ein und stellt es ins Netz, wenn es als Hardcover rauskommt. Ja, es ist noch ein anderer Effekt denkbar und dazu kommen wir jetzt auf der nächsten Folie. Einmal A, eben diese Kannibalisierung, das haben wir schon gehabt und eben dann auch eine Art Markterweiterung, nämlich dass es Leute gibt, die keinen Nutzen oder nur wenig Nutzen für die Printversion besitzen und denen das E-Book jetzt aber einen sehr hohen Nutzen verspricht, dass die zusätzlich mit ins Boot geholt werden können durch eben das Angebot des E-Books. Und das sind zwei Effekte und man muss eben schauen, wie sich diese Effekte so verhalten, welcher da jetzt größer ist. Und es kam eigentlich in der Diskussion schon durch, man kann so ein Gedankenexperiment wagen, was würde denn passieren, wenn das E-Book 0 Euro kosten würde? Würden das denn dann alle, würden dann jetzt alle das E-Book nehmen, um Geld zu sparen? Wahrscheinlich nicht. Ja, weil E-Book und Printversion sich eben im Nutzen, im individuell gestifteten Nutzen unterscheiden. Das hatten wir schon. Wenn man sich jetzt als Beispiel einen ganz herkömmlichen Leser eines Buches vorstellt und den vergleicht vielleicht mit einem Literaturstudenten, dann haben die ganz andere unterschiedliche Nutzenszenarien von diesem Buch. Der eine liest es eben von vorne bis hinten durch und stellt es danach in die Ecke oder wirft es vielleicht weg oder verkauft es weiter. Und der andere braucht das eben dauernd wieder, muss vielleicht Textpassagen suchen. Also es ist sehr individuell ist der Nutzen eben ganz unterschiedlich für E-Book und Printversion. Ja, und um jetzt herauszufinden, wie dieser tatsächliche Effekt, nämlich dieses Zusammenspiel zwischen Kannibalisierung und Markterweiterung, wie der denn tatsächlich ausfällt, müssten theoretisch die individuellen Nutzenunterschiede der Varianten eigentlich für alle Leser bekannt sein. Geht natürlich nicht, deshalb macht die Marktforschung es so, dass sie die Leser so in Gruppen, in Cluster einteilt und diesen Clustern dann eben eine gewisse Ähnlichkeit zuspricht und sagt eben ein Cluster, alle Leute, die innerhalb eines Clusters liegen, würden sich ähnlich verhalten und würden sich aber anders verhalten als Leute, die in einem anderen Cluster sind. Aber das nur kurz. Was könnten denn so Nutzenunterschiede sein von E-Books und Printversionen? Und dann kann man sich eben hier diese Grafik so zur Vereinfachung vorstellen. Man kann sich überlegen, es muss irgendwie einen gemeinsamen Nutzen geben der beiden Versionen, der vielleicht sehr wahrscheinlich im Inhalt besteht, durch den Inhalt gestifteter Nutzen. Und dann gibt es Nutzen, den kann nur die E-Version stiften, beispielsweise die Durchsuchbarkeit, die Transportierbarkeit, vielleicht die Kopierbarkeit, wie auch immer. Und dann gibt es vielleicht hier auch andererseits Attribute, die eben nur durch die Printversion gestiftet werden können, wie beispielsweise Haptik oder Ästhetik von einem Buch. Also ein Kumpel von mir, den ich gefragt habe, der sagt, also der ist technologisch auf dem aktuellsten Stand, der ist da sehr affin und er sagt aber, für ein Buch, das kann ich mir auf keinen Fall vorstellen, ich brauche irgendwie meine Papierseiten in der Hand, ich muss Eselsohren reinmachen, ich möchte das Ding danach in den Schrank stellen zu den anderen. Und daran sieht man eben, dass es so Attribute gibt, die Nutzenattribute gibt, die kann eben nur die Printversion stiften. Und andersrum gibt es eben auch den spezifischen Nutzen der E-Version. Ja, und was jetzt der Anbieter, so ähnlich wie beim Multi-Channel-Management, versuchen sollte, ist eben die beiden Versionen so zu gestalten, dass sie möglichst komplementär zueinander sind, dass sie eben nicht dieselben Bedürfnisse befriedigen, dass man sich nicht mit der einen Version die Käufer der anderen Version wegnimmt. Ja. Ja, und so nutzen Beispiele für versionsspezifische Attribute, wären zum Beispiel hier eben die Haptik, Ästhetik von einem gedruckten Buch, der symbolische Wert, den Bücher vielleicht für manche Leute haben, eben dadurch, dass es schön aussieht, dass es im Regal steht oder dass man damit vielleicht irgendwas verbindet. Die Einfachheit der Bedienung, keiner der E-Reader, die heute auf dem Markt sind, hat die Usability von so einem gedruckten Buch. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben die E-Attribute, wie die Durchsuchbarkeit, das funktioniert bei einem gedruckten Buch nicht. Dann kann man da so Referenzen, Sprungmarken einbauen, dass man eben schnell navigieren kann. Sie sind leichter und dementsprechend leichter transportierbar. Damit verbunden ist auch ein geringer Platzbedarf. Ja, und das wurde eben auch schon versucht, in Studien zu ermitteln. Und das ist wieder diese iPad-Studie, die wir vorhin schon mal hatten. Und das ist wahrscheinlich schlecht lesbar hin, deshalb lese ich das mal vor. Da wurde gefragt, bewerten Sie doch mal die Vorteile von E-Books gegenüber Printbüchern. Wie entscheidend sind diese Vorteile denn für Sie? Und an allen Leuten, die Internet benutzen, also so steht es hier, an Onlinern, haben sehr viele gesagt, also so 70% würde ich sagen, der Vorteil, sehr viele E-Books haben in einem kleinen tragbaren Gerät Platz, ist mir sehr, sehr wichtig oder sehr entscheidend. Dann diese Mobilität, ich kann ein Buch überall sofort kaufen, laden und lesen, ist auch sehr vielen sehr wichtig. Das sind so knappe 60%. Dass man Schriftgröße und Schriftart frei bestimmen kann, ist überraschenderweise auch sehr wichtig für viele. Ich kann E-Books durchsuchen nach Stichworten, ist noch sehr wichtig. Dann wird es so ein bisschen weniger wichtig, dass man Audio und Video einfügen kann, dass man sich da Notizen machen kann und dass E-Books interaktiv sein können. Das ist nicht so vielen wichtig. Das sind so spezifische Nutzen der E-Version und das gibt einem so eine Ahnung, ja, wie nützlich denn diese Attribute und Eigenschaften sind. Was bis jetzt allerdings wenig wissenschaftlich erforscht ist, was aber durchaus einen großen Erklärungsanteil liefern kann, warum hierzulande noch so eine hohe Resistenz gegenüber E-Books vorhanden ist, ist der spezifische Nutzen von gedruckten Büchern. Und da muss man schon in andere Forschungsgebiete reinschauen und sich und so ein bisschen so Transferschlüsse ziehen. Einmal wird geforscht im Bereich symbolischer Wert von Gegenständen für Menschen. Und da ist es eben auch so, dass Bücher Symbole sind. Sie symbolisieren Wissen. Beispielsweise lassen sich viele Leute, die belesen oder die intellektuell rüberkommen wollen, lassen sich vor Bücherregalen fotografieren. Sie repräsentieren irgendwie Bildung. Und wenn man in die Soziologie geht, dann möchten Menschen bestimmte Rollen, beziehungsweise möchten gerne oder ordnen sich Gruppen zu, gesellschaftlichen Gruppen. Und um diese Gruppenzugehörigkeit zu repräsentieren, wird sehr oft mit materiellen Gütern gearbeitet. Und um sich eben so zu so einer Gruppe der Intellektuellen zuzuordnen, beispielsweise, könnte man sich ein Bücherregal ins Haus stellen. Und man liest auch immer wieder so Aussagen wie in allem, was ich kaufe, möchte ich irgendwie was Besonderes aussuchen. Ich möchte mich irgendwie von der Masse abheben. Das könnte beispielsweise dann so ein Argument sein, warum jetzt jemand eine ganz tolle, besondere Printausgabe, Erstausgabe, sonst was von einem Buch kauft. Sind so Beispiele für den symbolischen Wert von Büchern. Dann werden Bücher von vielen Lesern als ästhetische Objekte wahrgenommen und das wird auch erforscht im Bereich des Marketings, dass eben ästhetische, dass die Ästhetik eines Produkts eben durchaus Nutzen stiften kann. Dann eben die angesprochene Usability, dass eben kein Abspielgerät nötig ist, das vielleicht irgendwie, wo das Display spiegelt, wo ich Batterien austauschen muss, dass ich aufladen muss, wo ich den Content irgendwie reinladen muss. Ich kann heute noch Bücher von vor 100 Jahren lesen mit einem E-Book, das heute im Kindle-Format angeboten wird, bin ich mir nicht so sicher, wie das in 100 Jahren ist. Solche Sachen. Oder eben dann, es wurde auch schon angesprochen, eben die solche sozialen Funktionen von Büchern, eben, dass es schön ist, ein Buch weiter zu verschenken, weiter zu vergeben an jemanden, wenn ich es ausgelesen habe. Das funktioniert derzeit mit Büchern auch noch nicht so. Und wer schon mal so einen iTunes-Gutschein verschenkt hat, der weiß auch, dass es was anderes ist, als wenn man jemandem irgendwie eine CD in die Hand drückt oder so. Ja, wenn man das denn in eine Formel packen will und von so einem ganz rationalen Entscheider ausgehen will, dann ist die Frage, ob jetzt digitale Bücher tatsächlich gekauft und gelesen werden, die hängt dann davon ab, wie wichtig den Lesern eben rein digitale Produktattribute sind und wie leicht sie auf physische Eigenschaften verzichten können. Und dann kann man eben sagen, okay, der Nutzen der Printversion muss größer sein natürlich als der Preis der Printversion, sonst kaufe ich das Ding nicht. Und wenn ich jetzt mir die Nutzendifferenz zwischen der Printversion und der E-Version, da stimmt was nicht. Doch hier, wenn ich jetzt die Nutzendifferenz zwischen Printversion und E-Version betrachte und die größer ist als die Differenz der, der Preise der beiden Versionen, dann entscheiden sich die Leser eben für die Printversion. Und andersrum, wenn die Differenz der Nutzen zwischen E-Book, zwischen Printversion und E-Book kleiner ist als die Preisdifferenz zwischen Printversion und E-Book, dann entscheiden sich die Leute für das E-Book. Die Sache ist, dass Leser oder dass Menschen einfach nicht rational entscheiden, dass sie oft Heuristiken benutzen, um Entscheidungen zu treffen. Ich überlege mir dann, der Aufwand, den ich jetzt in meine Entscheidung reinstecke, meine Informationssuche, Beschaffung, Verarbeitung, um jetzt irgendwie das optimale Ergebnis zu erreichen, ist es das denn überhaupt wert, den Zusatznutzen, den ich durch mein tolles Entscheidungsverfahren erreichen würde. Und das ist eben sehr oft nicht der Fall und deshalb vereinfacht man sich die Entscheidung und oftmals liegt das oder läuft das auch einfach auf Gewohnheit raus. Ich mache es einfach so wie bisher, weil es funktioniert ganz gut. So, und es haben sich auch schon Forscher mit dieser Fragestellung befasst. Nämlich hat das ein Forscherteam zusammen mit der National Academies Press gemacht. Die National Academies Press ist ein gemeinnütziger Buchverlag der National Academies, so eine wissenschaftliche Vereinigung in den USA. Die bieten sowas wie Lehrbücher, Fachbücher, wissenschaftliche Publikationen etc. an. Und die haben im Internet drei verfügbare Versionen, nämlich kann man einmal die Printversion kaufen, man kann eine hochqualitative PDF-Version kaufen und dann gibt es nochmal eine Online-Version, die kostenlos ist, allerdings in schlechterer Qualität. Und 2002 hat dann das Management der National Academies Press eine Untersuchung des Zusammenhangs dieser Produktkonstellation in Auftrag gegeben, denn es war durchaus bekannt, dass hier die digitale Version die Printversion kannibalisieren kann und erst recht, wenn man eben eine Online-Version ganz kostenlos anbietet. Dann könnte es ja passieren, dass jeder einfach nur noch eben in diese Online-Version reinschaut. Man konnte da Seiten auch ausdrucken oder kann immer noch. Und man läuft eben Gefahr, dass man am Ende gar nichts mehr verkauft. Und das Untersuchungsziel, das primäre, war dabei eben, die Preise oder die gewinnmaximalen Preise für alle drei Versionen rauszufinden. Ja, und man ist dabei von einem Nutzenmodell, von einem theoretischen Nutzenmodell ausgegangen. Man hat gesagt, mein Nutzen für eine Version besteht aus zwei Faktoren, nämlich einmal dem Nutzen, der mir durch den Inhalt gestiftet wird, das hatten wir vorhin schon, und eben dem Ausmaß, wie sehr eben das Buch zu meinen Bedürfnissen, inhaltlichen Bedürfnissen passt, also dieser Fit zwischen Bedürfnis und eben dem, was das Buch stiftet. Und dieser inhaltliche Nutzen wird multipliziert mit einem Präferenzfaktor. Und zwar einmal einem Präferenzfaktor für die gedruckte Version. Der drückt einfach aus, ja, wie bewerte ich denn jetzt den Inhalt, wenn er in gedruckter Form vor mir liegt. Wird er dann, bleibt er gleich, wird er vielleicht ein bisschen kleiner, weil ich die Printversion nicht so wirklich praktisch finde. Und dann eben auch ein Präferenzfaktor für die digitale Version, der eben auch bestimmt, ja, wie viel ist mir das denn wert, wenn es in digitaler Form vor mir liegt. Ja, und dieser Nutzen wurde dann in Zahlungsbereitschaft abgefragt in einem Online-Experiment. Und da wurden Leute, die in diesem Shop, in diesem Online-Shop unterwegs waren, wurden bei ihrem Einkauf quasi unterbrochen von dem Online-Shop. Und es wurde gefragt, das Buch, das du gerade in deinem Warenkorb hast, das haben wir auch als PDF zu dem und dem Preis. Würdest du das denn kaufen? Und dann haben die gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann wurde ihnen das Buch nochmal mit einem geringeren Preis, das PDF mit einem geringeren Preis angeboten. Und so wurden eben nach und nach die Zahlungsbereitschaften für die unterschiedlichen Versionen abgefragt. Und da hat man seine Daten herbekommen. Ja. Und die optimalen Preise durch Abfrage, die optimalen Preise wurden eben durch Aufstellen der Gewinngleichung ermittelt, indem man eben gesagt hat, meine Summe aus meinen Verkäufen, die sich eben in Menge mal Preis ausdrücken, abzüglich meiner variablen Kosten, die ich bei jedem einzelnen Buch doch habe, ergibt eben meinen Gesamtgewinn. Und zwar meine Verkäufe und Kosten der Printversion, E-Book, genau. So, und dann wurde diese Gewinngleichung aufgestellt und nach Preisen aufgelöst und so hat man seine den Daten nach gewinnoptimalen Preise erhalten. Bitte. Genau. Das ist eine gute Frage. Ja. 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 Ja, das ich wiederhole es nochmal für die Leute daheim. Es war ein sehr kritischer, guter Punkt, nämlich dass ja, dass sich das irgendwann rumspricht, dass man den Preis des PDFs drücken kann, indem man einfach Nein sagt und nochmal Nein sagt. Ja. 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 Ich kann es im Detail auch nicht sagen. Ich gehe einfach mal davon aus, weil es auch sehr hoch publiziert wurde, diese Studie, dass da zumindest sich gewisse Gedanken gemacht wurden, aber ich finde es sehr gut, dass, da kritisch drüber nachgedacht wurde. Ja, ich kann es, wie gesagt, für den Einzelfall jetzt nicht sagen. Am Ende kam auf jeden Fall raus, die National Academies Press wollte auf jeden Fall an den Preisen für die Printversion festhalten. Die sollten genauso sein, wie sie waren. Und nachdem er diese Variable festgesetzt hat, kam eben raus, dass das PDF bei 75% der Druckversion und das Bündel, beide Versionen, für 120% des Printpreises gewinnoptimal angeboten werden konnten. Und tatsächlich konnte die National Academies Press von 2002 bis 2004 den Umsatz mit dieser Preisstrategie um 14% steigern. Ja, zusätzlich kam raus, was wir vorhin auch schon besprochen hatten, dass E-Book- und Printversionen sehr unterschiedliches Verhältnis einnehmen können, nämlich dass es einmal Substitute, perfekte Substitute auch sein können, möglicherweise aber auch nur Teilsubstitute, weil sich der Inhalt oder der Nutzen nicht komplett überschnitten hat oder eben als Komplementärgüter angesehen werden konnten. Was zusätzlich noch abgefragt wurde, war die Präferenz für eine der beiden Versionen und die war bei 90% der Befragten bei der Printversion. Das ist auch ganz interessant. Ja, und aufgrund der Datenlage hat man, wie gesagt, den PDF-Preis hier bei 75% des Printpreises festgelegt. Und das war, und das ist genau das, was wir vorhin hatten, da war der Effekt oder die Differenz zwischen diesem Markterweiterungseffekt, den die Einführung von der PDF-Version mit sich gebracht hat, und dem Kannibalisierungseffekt war hier am allergrößten, sodass der Nettoeffekt, die Einführung des PDFs eben am größten war. Bei diesen 75%, wenn das PDF 75% des Printpreises gekostet hat. So, jetzt schaue ich mal, 5 Minuten haben wir noch Zeit, dann machen wir das noch. Ja, was man jetzt, wenn man sich das Thema digitale Bücher betrachtet, nicht wirklich vernachlässigen kann, ist das Thema Google Books. Kennt bestimmt jeder. Ziel aus Kundensicht ist eben, dass man die, dass man digitale Bücher durchsuchen kann, dass man schon mal schauen kann, interessiert mich ein Buch, bevor ich es gekauft habe, dass ich schon mal reinschauen kann, durchblättern kann, dass ich vielleicht Bücher entdecken kann, die mich interessieren. Ziel aus Sicht von Google ist natürlich zusätzliche Suchanfragen und Platzieren von Anzeigen. Google will bis, ich weiß nicht, 2012, glaube ich, 150 Millionen Bücher weltweit verfügbar machen. Im August 2010 waren sie bei 12 Millionen. Und das haben sie irgendwie geschätzt mit irgendeinem abgefahrenen Algorithmus, dass es weltweit 130 Millionen verschiedene Bücher geben muss. Ja, und digitalisiert werden die Bücher auf zwei verschiedene Arten. Zum einen über das Verlagsprogramm. Da schicken dann Verlage ihre Bücher an Google, entweder digital direkt oder eben in Druckform, und die werden dann da eingescannt. Und Bücher, die über dieses Programm verfügbar gemacht werden, die sind eingeschränkt sichtbar. Man hat dann Previews, man kann durch den Content browsen. Allerdings hat man eben diese eingeschränkte Vorschau und auch ein gewisses Tageskontingent an Seiten, das man sich anschauen kann. Und dann gibt es das Bibliotheksprogramm, und das ist das eigentlich Spannendere. Und da hat Google einfach angefangen, komplette Bibliotheken einzuscannen. Das hat bestimmt auch schon jeder mal gehört. Ja, und Bücher, deren Urheberrecht noch nicht erloschen ist, sind eben nur eingeschränkt oder gar nicht als Volltext verfügbar. Die es sind, kann man sich sogar als PDF runterladen. Ja, und dass das zu Problemen geführt hat, ist eigentlich klar. Die US-Verlage haben dann da sehr schnell sich zusammengetan und haben geklagt. Haben sich natürlich auf Urheberrechtsverletzungen berufen. Und jetzt muss ich da wie letztes Mal auch sagen, dass auf dem Rechtsgebiet wir da alle nur mit gefährlichem Halbwissen ausgestattet sind. Und Google beruft sich da aber auf sowas, das nennt sich Fair Use, und besagt eben, dass Verstöße gegen das Urheberrecht, gegen das Copyright, das US-amerikanische, dass die erlaubt sind, wenn es bestimmten Zwecken dient, nämlich in diesem Fall dem Zweck der öffentlichen Bildung. Und dass es nicht so ganz stichhaltig ist und dass Google da seinen eigenen Profit rauszieht, das sehen die natürlich ein, und deshalb haben sie sich auf so einen Vergleich mit den Autoren geeinigt. Das nennt sich Google Books Settlement und wird höchstrichterlich überprüft zurzeit. Muss so nochmal abgeändert werden, weil es irgendwie gegen US-Recht verstoßen hat, dieser Vergleich. Und aktuell ist er dieser Vergleich noch nicht abgesegnet. Die Entscheidung wurde auf unbestimmte Zeit vertagt, da es so viele verschiedene zu berücksichtigende Informationen eingereicht wurden, dass da einfach so schnell nicht entschieden werden kann. Ja, die EU hat sich stark gemacht gegenüber Google und hat erreicht, dass eben europäische Verlage und Autoren nach dem abgeänderten Entwurf ihre Rechte gegenüber Google behalten, sodass Google nur dann an europäische Bücher ran darf, wenn sie dazu die ausdrückliche Genehmigung haben. Ausnahme ist hier Großbritannien. Gut, dann sind wir am Ende der heutigen Vorlesung angekommen. Nächste Woche geht es weiter mit der Softwareindustrie und den ökonomischen Prinzipien. Dann danke ich und bis nächste Woche.